So, in was für Zeiten leben wir da eigentlich gerade? Sehr wahrscheinlich ist auch dein Unternehmen ganz konkret betroffen von den Dingen, die in der Welt passieren. Wir haben gerade Kriege, wir haben damit verbunden stark gestiegene Rohstoffpreise, wir haben Probleme in Lieferketten, wir haben eine steigende Bürokratie und Auflagen für Unternehmen. Und sehr wahrscheinlich geht es deinem Arbeitgeber, deinem Unternehmen so, dass es Schwierigkeiten hat, die steigenden Kosten an seine Kunden, seine Handelspartner weiterzugeben und so damit beschäftigt ist, Löcher zu stopfen. Aber eigentlich leben wir jetzt gerade in einer Zeit, weil zu den Themen, die ich gerade beschrieben habe, kommt auch noch eine Handelslandschaft, die sich immer schneller zu wandeln, nicht scheint, die sich gerade immer schneller wandelt. Das Konsumentenverhalten wandelt sich immer schneller. Und ich habe mir in dieser Folge jetzt jemanden eingeladen, der den nötigen Weitblick und die nötige Klarheit hat, um das einmal zu ordnen. Das ist die 50. Folge und ich habe eingeladen Markus Nessler. Der Mann hat 75 selektive Vertriebssysteme bei deutschen Markenherstellern eingeführt, hat, ich weiß, dass das mehrere 10.000 Handelsunternehmen seine Verträge, die von ihm gestaltet wurden, unterschrieben haben und dass mehrere Milliarden Euro Umsatz auf diesen selektiven Vertriebssystemen laufen. Also da ist nicht jemand, der irgendwo aus dem volkswirtschaftlichen Blickwinkel hier bewertet, was da gerade passiert, sondern der genau weiß, wie sich das anfühlt und gleichzeitig einen extrem scharfen Blick auf den Punkt und auch in die Zukunft hat. Also in der Folge hier habe ich das ein oder andere Mal gesagt, wow, alles klar, habe ich so noch nie gehört, aber macht total Sinn. Und ich wünsche dir sehr viel Spaß mit dieser besonderen Folge. Jetzt kommt das Intro und dann geht's los. Herzlich willkommen zu Handelsrouten 2.0, dem E-Commerce-Podcast für Markenhersteller und Amazon-Vendoren. Mein Name ist Frank Holzweisig und diese Woche geht es um das Thema Marktstrukturen 2026, der andere Blick auf Joy by Amazon und die Plattformökonomie mit Markus Nessler. Hallo Markus, schön, dass du wieder da bist. Du bist zum zweiten Mal der erste Gast, der zum zweiten Mal im Podcast ist. Und der Hintergrund ist vor allem der, dass die Folgen, die wir vor einem Dreivierteljahr ungefähr gemacht hatten, eine der Folgen ist, für die, zu denen ich am meisten Feedback bekommen habe. Zum einen den inhaltlichen Tiefgang, aber auch für die Bilder und für die Klarheit, mit der die Situation beschrieben wurde. Und deshalb habe ich jetzt gerade zu dem Thema, weil das ist ein richtungsweisendes, dich gern wieder eingeladen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und möchtest du dich noch mal ganz kurz vorstellen für die Hörer und Hörerinnen, die dich vielleicht nicht kennen oder noch nicht kennen?
Hallo Frank, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Jawohl, mein Name ist Markus Nessler. Ich bin jetzt seit 25 Jahren Rechtsanwalt, europäisches Wettbewerbs- und Kartellrecht. Ich bin aber ebenso auch für Vertriebssysteme und Organisationen, kann hier eben auf praktische Erfahrungen zurückgreifen und ja, unterstütze eben qualitäts- und marktführende Unternehmen, ihre vertrieblichen Ziele zu erreichen in diesen schwierigen, volatilen Zeiten.
Ja, volatile Zeiten, das ist ein gutes Stichwort. Also es gibt gerade in dieser Zeit, wo viel Bewegung im Markt ist, wo sowohl für Handelsunternehmen wie auch für Hersteller, besonders für Handelsunternehmen, und da ist jetzt der Markteintritt von Joybuy, das heißt von einem wirklich großen chinesischen Unternehmen, was es ernst zu meinen scheint, etwas, was ich sehr deutlich spüre. Oder ich spüre eine Nervosität auf Herstellerseite, weil ich habe jetzt schon zweimal Einordnungen dazu vorgenommen. Aber ich nehme insgesamt diese Nervosität wahr, weil ich in fast jedem Gespräch, was ich so mit Entscheidern führe, ist Joybuy gerade Thema. Unabhängig davon, von der Erfolgsaussicht von dem Konzept, rüttelt das hier in den Marktstrukturen etwas auf. Und ich kenne dich als, oder ich schätze dich als jemanden, der nicht nur oberflächlich die Dinge erklären kann, sondern sie auch wirklich umsetzt. Das heißt, selektive Vertriebssysteme, das, was du machst, du bringst sie ja bis zur Umsetzung, bis zum Rollout und dann in der Begleitung. Und das ist halt was anderes, sich das von oben anzugucken, als wenn man das wirklich umsetzt. Wie nimmst du die aktuelle Situation im Markt wahr und wie bewertest du die?
Ja, Frank, das ist schon mal eine sehr, sehr spannende Frage hier zum Aufschlag, gell? Ich beobachte, dass viele Unternehmen aktuell einfach nur Symptome diskutieren. Online-Preise sind im Keller, Vergleichbarkeit und so weiter. Der sichtbare Schmerz ist also der Preis. Die eigentliche Veränderung betrifft aber nach meinem Empfinden die Marktmechanik dahinter. Früher konnte man eben Märkte noch relativ gut über Händlerstrukturen, selektive Vertriebssysteme, nationale Preisarchitekturen und klassische Vertriebsordnungen eingruppieren. Da gab es Einkaufsverbände, da hat einer dazugehört, dann hat man sich mit denen irgendwie organisiert und dann lief's. Ja, das war okay. Heute greifen aber diese Plattformmechaniken, Amazon, Buybox, Ranking, Retail Media, algorithmische Repricing-Systeme und jetzt möglicherweise mit Joybuy eben nochmal eine völlig neue Qualität, eine darüber hinausgehende. Und ich habe den Eindruck, dass viele Händler eben im Moment nicht nur Marge verlieren, sondern vor allem auch die Steuerungsfähigkeit, Markenführung und Vertriebssteuerungsfähigkeit. Und dass sie merken, sie haben, also es rennt ihnen wie Sand durch die Finger. Und hierfür gibt es aber Werkzeuge, hierfür gibt es Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Aber das sind keine kurzfristigen Kniffs und Tricks, sondern das sind eben wirklich strukturelle Veränderungen der Marktmechanik, auf die man hier reagieren muss.
Mhm. Das heißt, viele Unternehmen diskutieren ja gerade dann, wenn der Kittel brennt, an der Stelle, wo das Problem auftaucht, suchen da schnell nach der Lösung, was dann ganz offensichtlich der Preis ist, bei Produkt XY. Aber du sagst wahrscheinlich auch, dass das ein bisschen zu kurzfristig gegriffen ist. Wie hat sich das Spielfeld da verändert?
Also du weißt ja, ich habe ja den Kittel-Burning-Index entwickelt. Mit dem kann man messen, wie einem der Kittel brennt. Ja. Und das Folgeprodukt ist dann hier Kittel-Burning-Sectoring. Mit dem kann man messen, wo einem der Kittel brennt. Gell? Das ist ja also schon mal sehr wichtig. Und jetzt mal so, wenn man vom KBI, also vom Kittel-Burning-Index her, die Sache betrachtet, dann versuchen eben viele im Moment Preise zu stabilisieren, Händler zu disziplinieren und Amazon irgendwie ruhig zu stellen, die Seller, die da auf dem Marketplace rumturnen. Und dann kommt noch dazu, dass aktuell viele Markenvertriebe mit Preiserhöhungskampagnen betroffen sind. Aufgrund hier der schwierigen Rohstoffsituation und der allgemeinen Preissteigerungen kommen die eigentlich überhaupt gar nicht mehr dazu, richtig strukturell zu denken, sondern es ist überall nur Brandbekämpfung. Gell? Und die eigentliche Frage lautet aber, passt das Vertriebssystem, das einer hat, überhaupt noch zur heutigen Plattformrealität? Passt das da noch dazu? Denn eben Plattformen verändern die Sichtbarkeit, die Nachfrage, die Vergleichbarkeit und das ist wichtig, die Rollen im Markt. Also derselbe Absatzmittler, der vor 20 Jahren eine andere Rolle hatte als vor 10 Jahren, hat heute eine ganz andere Rolle, wenn er überhaupt noch eine hat. Und das ist der Punkt. Man versucht mit Werkzeugen aus dem letzten Jahrhundert hier eigentlich Science-Fiction-Technik zu beherrschen. Und ja, und die Resultate sind ja bei den allermeisten sehr ernüchternd.
Hm. Ja, das heißt, der entscheidende Hebel ist nicht alleine der Preis? Oder wenn man einen Schritt weiter geht, wir haben der Preis ist ja schon in der Vertriebsstrategie das Zentrale oder ein sehr zentrales Element. Und Jetzt habe ich seit 20 Jahren versuche ich darauf hinzuweisen, und ich glaube du auch, dass der Online-Streetpreis eine relevante KPI ist. Und das haben jetzt, glaube ich, viele Unternehmen dann verstanden. Das ist bekannt. Und jetzt wird aber dann versucht, den Online-Streetpreis mit Möglichkeiten hochzuhalten. Da weiß ich auch, dass ich weiß, dass ich immer manchmal gefragt werde, und frag mal den Nestler, was wir jetzt da für Kniffe haben, um den Online-Streetpreis hochzuhalten. Wir haben nämlich folgendes Problem hier auf Amazon. Wie beobachtest du das Thema Online-Streetpreis und das, was darum passiert?
Also für mich ist das Thema Online-Streetpreis das Maß der Dinge. Ja, das ist letztendlich die harte Realität. Wenn man sich die Vorgehensweise von vielen Vertriebsabteilungen anschaut, dann gehen die so hin, dass sie sagen, wir haben eine UVP und dann gibt es einen Netto-Netto-Bezugspreis und das, was dazwischen ist, das ist dann das Margenversprechen, und dieses Margenversprechen, das soll dann den Händler dafür motivieren, eben aktiv zu werden. Die Realität ist aber, dass die Händler, Einkäufer dann eben online die Marktpreissituation, den Online-Streetpreis checken, und wenn das eben nicht adäquat ist, dann darf der Vertriebsmitarbeitende vielleicht noch seinen Kaffee austrinken, aber dann war's das. Gell? Und für mich ist es aber heute so, dass der zentrale Wettbewerbsfaktor die Kontrolle über die digitale Sichtbarkeit ist. Die Kontrolle über die digitale Sichtbarkeit. Nämlich wer Ranking, Buybox, Traffic, Daten und den Plattformzugang kontrolliert, der kontrolliert zunehmend den Markt. Und die Hersteller sind hier in so einer Art Zwickmühle. Auf der einen Seite haben sie ja irgendein UVP-Versprechen gegenüber ihren Absatzmittlern abgegeben. Auf der anderen Seite wissen sie, dass wenn sie mit der UVP und den bunten Bildchen auf ihrem Online-Shop tatsächlich antreten wollen, dass sie überhaupt gar keine Chance haben und damit immer öfter die Buybox verlieren und dann am Ende des Tages halt zweiter Sieger sind. Und im Vertrieb zweiter Sieger zu sein, heißt erster Verlierer zu sein. Und die ersten Verlierer, das sind die, die in der Regel halt Verlierer sind.
Hm. Ja, und jetzt kommt in dieser ganzen Dynamik, die jetzt ohnehin schon da ist, nochmal Joybuy dazu. Jemand, der ernsthaft hier in den Markt kommen möchte, ein Unternehmen, für die es noch nicht mitbekommen haben, JD, der zweite große chinesische Online-Händler, muss man sagen, ist ja kein Marktplatz, hat einen Angriff auf Europa mit Joybuy gestartet, und da ist jemand, der mehrere Jahre aushalten kann, ohne Gewinnabsicht in so einen Markt zu treten, und also Gewinnabsicht schon, aber nicht auf das nächste Jahr, der mit einer sehr dicken Kapitaldecke ausgestattet ist und wirklich in der Lage ist, wäre Amazon ernsthaft anzugreifen. Und das kommt jetzt noch dazu. Wie beobachtest du das?
Also ich glaube, dass der Joybuy möglicherweise andere Ziele verfolgt, als den Amazon anzugreifen. Gell? Mir fällt hier sofort das konfuzianische Sprichwort ein, setze dich an das Ufer des Flusses und warte, bis die Leiche deines Feindes an dir vorbeischwimmt. Okay? So. Ich möchte einen anderen Blick darauf werfen, auf dieses Thema. Wenn man sich mal vorstellt, dass Amazon primär Plattform, Marketplace und Sichtbarkeitsmaschine ist, könnte Joybuy ein Marktzutrittsportal sein. Ein Marktzutrittsportal. Wenn man sich mal anguckt, was da für Marken im Moment verkauft werden, insbesondere, dann sind das Elektronikartikel, Haushaltskleingeräte und weiße Ware und braune Ware. Und das sind alles Produkte, die deutsche Marken OEM-mäßig in China fertigen lassen. Und wenn jetzt der chinesische Lieferant, der braucht im Moment die deutsche Marke eigentlich nur deswegen noch, weil der Endkunde die kennt. Okay? So. Aber der OEM-Lieferant fertigt die Produkte ja schon. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, was da für eine Marktmacht dahinter steckt, also und zwar Marktzugangsmacht, stationäre Verkaufsstellen, Online-Verkaufsstellen, Logistik, OEM-Zugang, Datenmanagement und dann auch noch eine Plattformlogik, dann würde ich persönlich mir nicht die Frage stellen, macht der Joy bei den Amazon platt, sondern habe ich als Hersteller nicht ein großes Interesse daran, den Amazon am Leben zu halten, weil sonst irgendwann der Joy-Buy sagt, ich verkaufe nur noch meine chinesischen Produkte über diesen Kanal nach ganz Europa.
Hm.
Und das ist
ein sehr spannender
Blick. Das ist potenziell nämlich ein neues integriertes Vermarktungsmodell, gell? In dem die etablierten europäischen Marken so lange eine Rolle spielen, Klammer auf dürfen, Klammer zu, solange sie gebraucht werden, um die Vorbehalte, die europäische Kunden gegenüber den anderen Produkten haben könnten, abzubauen.
Hm. Den Blickwinkel habe ich noch gar nicht gehört oder gesehen und das ist sehr, sehr spannend. Also die Wertschöpfungstiefe in die Produktion zu nehmen, das ist auf jeden Fall ein sehr relevanter Aspekt und ich habe es tatsächlich auch schon so ähnlich gehört von jemandem, der in China produziert und da wurde gleich in China gekauft und die Ware selbst verschifft und hier rübergebracht. Also sehr spannend, wenn Amazon die Infrastruktur für Endkundenlogistik ownt, dann ist das nochmal eine ganz andere Perspektive hier. Hm. Ja, spannend.
Und du darfst eins, Frank, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, du darfst eins nicht vergessen. Wenn die chinesischen OEM-Lieferanten dann noch den europäischen Markenvertrieb rausknipsen, dann wird ja nochmal ein ziemlicher Margenanteil frei, der dann eben auch letztendlich zwischen dem OEM-Fertiger und dem Endkunden geteilt werden kann, was die etablierten Marken hier in Europa noch weiter unter Preisdruck setzt. Und wenn die dann weiterhin so planlos vor sich hingucken, wie sie das im Moment machen, vielerorts, viele sagen ja, sie haben eine Strategie, aber viele haben eben gar nichts, gell? Dann wird es halt spannend.
Ja, ich sehe auch bei vielen Markenherstellern, das, wozu die Strategie sagen, das ist extrem kurzfristig. Extremst kurzfristig zu gucken, wie bekommen wir irgendwie hier links oder da rechts etwas, unsere Ware in Regale, wie kommen wir in Kontakte. Aber ich glaube, die Mechanik, die da in den Ebenen darunter wirkt, die du gerade beschreibst, wer in der Lage ist, sich das jetzt genauer anzugucken und vielleicht zunutze zu machen, der wird langfristig, ja, ich will gerade sagen, Vorteile haben, aber eigentlich ist es sogar dunkler. Also man muss es dunkler mal für die malen, die nicht verstehen, dass sie eine Wertschöpfungstiefe, gerade als Hersteller brauchen, eine Wertschöpfungstiefe in der Produktion, in der Kompetenz, die Produkte zu entwickeln, nicht nur sie zu vermarkten, sondern auch zu entwickeln. Wie wichtig das wird, das wird aus deinen Ausführungen noch mal deutlicher.
Also auch weil du es jetzt gerade ansprichst, zeitgemäße Vermarktungsstrategie, gell? Das ist ja das Oberthema. Ich bin oft mit Vertriebsteams und dann der Geschäftsführung von Qualitäts- und oder marktführenden Unternehmen im Gespräch. Und was ich dann ganz oft höre ist, das kriegen wir bei unseren Einkaufsverbandskunden oder beim Großhandel nicht durch, gell? Und das Problem, das wir dann haben, ist, diese Einkaufsverbände und die Großhandelskunden, die führen sich auf wie so kleine Herrgöttle. Das war vielleicht auch vor 20 Jahren noch gerechtfertigt, aber es ist es heutzutage eben nicht mehr. Weil jeder in der Vertriebskette muss mehr bringen, als er kostet. Deckungsbeitragsfresser sind nicht mehr akzeptabel. Und deswegen muss jeder hier sich überlegen, wo sein Platz in einer modernen Vertriebsstrategie ist. Und für mich beginnt eine moderne Vermarktungsstrategie eben nicht beim Händler und auch nicht beim Vertrag, sondern beim Endkunden. Und hier muss man eben genau verstehen, wie entdeckt der Endkunde die Produkte, wo informiert er sich, wo vergleicht er, wo kauft er und welche Rolle spielt die Marke dabei. Welche Rolle spielt die Marke dabei? Und deshalb umfasst eine Vermarktungsstrategie für mich heute Vertrieb, Marketing, Produktmanagement, Aftersales, Online und Offline und auch den stationären Handel noch. Und das muss gesamthaft gedacht werden, wie die Regler auf einem Mischpult. Gell? Man muss seinen eigenen Markensound kreieren. Und das, da kann man keine Rücksicht mehr nehmen auf irgendwelche Befindlichkeiten von irgendwelchen Herrgöttle im Großhandel oder bei den Einkaufskooperationen, weil die damit mit der Position, die viele von denen vertreten, übrigens auch ihren eigenen Mitgliedern schaden, ihren Handelsmitgliedern. Denn Stichwort Kittle-Burning-Index. Gell? Die haben alle einen Kittle-Burning-Index von 9, was bedeutet starke Rauchentwicklung und sichtbare Flammenbildung.
Ja, danke schön. Also ich mag ja die brutale Klarheit und die Bilder, die so eine brutale Klarheit erzeugen, die du da immer wieder malst. Und das spricht mir so sehr aus meinen, also die Erfahrung, die ich ja selbst auch gesammelt habe. Ich habe ja 15 Jahre Online-Handel gemacht. Also ich war in der Rolle des Handels und durfte dann feststellen mit dem Aufkommen von Amazon, wie ich mir selbst die Frage stellen musste, wo ist eigentlich meine Wertschöpfung? Wenn Amazon den Kundenzugang ownt und Google, wo ist die Wertschöpfung, dass die Markenhersteller, so bin ich ja da reingeraten, weil ich gedacht habe, ey, ihr könnt das auch selbst machen. Also ihr braucht nicht noch jemanden dazwischen. Wozu? Welches ist die Wertschöpfung des Handels? Und da ist dann das, was du gerade angesprochen hast, entscheidend, die Handelspartner erstmal danach zu bewerten, was nützen sie mir? Und was ich auch nochmal, also gerade im Bereich Großhandel oder ähnliches, mir fällt es sehr leicht, mich in die Schuhe zu stellen und zu überlegen, also viele Hersteller denken ja, dass es ihnen irgendwie gerade schlecht geht, weil sich so schnell bewegt. Aber das sage ich immer, ihr habt aber Produkte und ihr habt diese Chance, zu den Endkunden zu gehen. Und stellt euch mal in die Schuhe von einem Handel. Wie wollt ihr denn Kundenzugang schaffen? Wo ist denn da die Möglichkeit, Wert zu stiften für euch oder für den Kunden? Und die Nervosität ist ja da viel größer. Und das sind dann immer die am nervösesten sind aus meiner Erfahrung, die am lautesten schreien, am meisten Druck auf die Hersteller ausüben und sagen, nee, das könnt ihr nicht machen, das können wir nicht machen. Also es ist oft eine Korrelation und ein guter Indikator, dahin zu gucken.
Wenn ich darauf eingehen darf, auf den Punkt, den du gerade angesprochen hast, Frank, der für mich persönlich ist es so, dass der Endkunde, ich sehe es ja bei mir selber. Du bist ja Endkunde, ich bin ja genauso auch Endkunde. Ich bin zahlungsbereit und ich habe gern hohe Qualität. Aber ich kaufe, was ich finde. Und wenn ich es nicht finde, dann kaufe ich es nicht. Dann kaufe ich was anderes, nämlich das, was ich finde. Das ist nämlich mal eine der wichtigen Erkenntnisse. Das bedeutet, das ist die erste wichtige Erkenntnis. Die zweite wichtige Erkenntnis ist, viele Markenvertriebe sagen, wir müssen unseren stationären Handel stützen, weil der stationäre Handel ist für uns wichtig. Das ist richtig. Aber der stationäre Handel steht 100% unter dem Online-Preisdruck, der in der Regel möglich ist, weil das Bezugskonditionssystem des Herstellers das ermöglicht. Wenn man zu viel rechnungsabzugsfähige Konditionen hat und auch ansonsten keinen richtigen Plan über die Art und Weise, wie man seine Produkte vermarktet, dann kann jeder Insolvenzverzögerer die Produkte kaufen, verramschen und am Ende des Tages eine gesamte Vertriebsorganisation unter Preisdruck setzen. Und jetzt ist Preisdruck an sich nichts Schlechtes. Ich selber bin Schwabe, ja. Für mich ist Preisdruck eine hochwillkommene Geschichte. Schwierig wird es, wenn der Preisdruck anfängt, ruinös für einen gesamten Vertriebskanal zu werden. Und diese ruinösen Strukturen, die aufgrund von inkonsistenten und nicht kompetenzgetriebenen Konditionsmodellen befeuert werden, die liegen voll in der Hoheit des jeweiligen Herstellers. Und die müssen eben angegangen und bereinigt werden. Das ist eines der wesentlichen Tools. Und daraus folgt dann, also eines der wesentlichen Tools, nicht das Wesentliche, aber eines der wesentlichen. Und das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Es gibt verschiedene Tools, die nebeneinander wirken können. Und man muss hier deutlich integrierter denken. Also welche Produkte gehören in welche Kanäle? welche Plattformen sind strategisch relevant, welche Daten brauchen wir, welche Serviceleistungen rechtfertigen unseren Premium-Anspruch, wofür ist der Endkunde bereit zu bezahlen und welche Vertriebspartner stärken die Marke tatsächlich. Das sind wichtige Punkte. Und dann muss man sich die Frage stellen, welche Werkzeuge haben wir zur Verfügung und wie können wir die einsetzen?
Ja, super. Ich würde gerne in der, also ich würde gerne noch eine Folge jetzt aufnehmen, weil wir haben so schön die Situation beleuchtet und ich würde gerne noch mal tiefer gehen darin, was kann man jetzt tun, um das nicht da stehen zu lassen. Und die Folge jetzt für diese Woche würde ich gerne an der Stelle dann abschließen mit den Einblicken, auch Zeit zur Verarbeitung geben. Ich glaube, für den einen oder anderen dürfte das vielleicht in der Magengrube was getroffen haben. Und ich würde das abschließend festhalten, was für mich hier klar ist. Du hast gerade eine schöne Formulierung getroffen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war, aber dieses Ganzheitliche, das eine ganze mechanische, also dieses Ganzheitliche, das ist am Ende der Schlüssel, dass nicht mehr Abteilung für Abteilung diese Probleme angehen kann, sondern es muss ein ganzheitlicher Schlüssel gefunden werden mit einer richtigen Reihenfolge. Und die Chance ist ja für die Unternehmen, die das verstanden haben, dass sie jetzt die Chance haben, Endkundenzugang sehr direkt zu kriegen, den sie vorher nur indirekt mit mächtigen Handelsunternehmen haben. Sie haben viel mehr Möglichkeiten, Produkte jetzt für Endkunden zu entwickeln. Und dann gibt es Unternehmen, die werden das verstehen in Zukunft. Und es gibt Unternehmen, die werden das nicht verstehen wollen oder die möchten das nicht. Und die werden es sehr schwer haben. Ich weiß, du würdest das noch drastischer ausdrucken. Aber hier liegt die Chance und hier liegt auch die Riesengefahr in der Situation, so würde ich das beschreiben.
Also ich möchte das tatsächlich noch etwas konkreter sagen. Stell dir mal vor, du rufst bei der Feuerwehr an, ja, und die sagt, halten Sie den Brand in Gang, wir kommen. So ist meine, was mich wirklich erstaunt ist, wie viele Vertriebsorganisationen meinen, sie könnten noch auf irgendetwas warten. Ein weiter so ist für mich einfach nicht mehr vorstellbar. Ja, und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der für mich wirklich relevant ist, jeder soll mal auf die Altersstruktur seiner stationären Händler schauen. Und dann soll er mal gucken, die sind alle, oder viele von denen sind Mitte, Ende 50, Anfang 60. Und diejenigen von denen, die zur Miete aktiv sind, von denen wird keiner einen 3 bis 5 Jahres Mietvertrag abschließen können oder wollen, weil sie gar nicht mehr die Bankbürgschaft kriegen im Zweifel. So, das heißt, die stationären Strukturen, die sind am Wackeln. Der nächste Punkt ist, die meisten Hersteller meinen immer noch, sie können mit ihren 3,5 People im E-Commerce, ja, eine Vollzeitstelle, eine Teilzeitstelle und ein Azubi und die Vollzeitstelle ist gerade in Elternzeit. Damit könnten die gegen irgendeinen professionellen Online-Händler anstinken. Das ist lächerlich. Das funktioniert einfach nicht. Und was ich auch beobachte, ist, dass viele Vertriebsorganisationen, insbesondere wenn der E-Commerce noch dem Marketing zusortiert ist, organisatorisch, noch nicht geklärt und abgestimmt haben, wer eigentlich im Lead ist, Marketing oder Vertrieb. Und also damit E-Commerce oder stationärer Handel. Und diese ganzen Grundsatzentscheidungen, die hier zu fällen sind, bei denen ich immer unterstützend mitwirke auch, weil ich eben so viel Erfahrung habe aufgrund der 75 selektiven Vertriebssysteme, die ich in den letzten 25 Jahren um und durchgesetzt habe, kann ich halt einfach sagen, Leute, kommt in die Puschen, macht hinne und habt jetzt relativ bald ein Konzept, das euch Zukunftsfähigkeit gibt. Weil es geht um den Standort Deutschland, es geht um die Arbeitsplätze hier und es geht darum, dass wir dafür sorgen, dass die strukturellen Voraussetzungen geschaffen werden, um hier als deutscher Hersteller in Deutschland produzieren und Geschäft machen zu können.
Dankeschön. Also ich glaube, wir haben sehr klar rausgearbeitet, warum es jetzt Zeit ist, Dinge anders zu machen, so wie sie vielleicht zeitgemäß sein sollten und das nicht am Alten festzuhalten. Und ich würde gerne in der nächsten Folge darauf eingehen, wie kann man das konkret machen, wenn das für dich passt. Also was kann man jetzt ganz konkret
als nächstes tun? Da würde ich gerne eine eigene Folge zu machen.
Also was kann man tun und vor allem, was sollte man auch tun? Also der erste Punkt ist, es fängt alles mit einer klugen Strategie an. Und diese kluge Strategie muss verschiedene Punkte eben integrieren und berücksichtigen. Und dann ist das der erste wirkliche Schritt. Und der zweite Schritt, der dann da folgt, das ist dann wahrscheinlich irgendwann eine Folgefolge.
Ja, toll. Okay, ich bedanke mich bei dir. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand es sehr, sehr, das ist eine prägende Folge, glaube ich. Und dir als Hörer sage ich danke fürs Zuhören. Markus, dir danke, dass du da warst. Danke für deine Einschätzung. Falls du den Podcast hier noch nicht abonniert hast und irgendwo eine Glocke siehst bei Spotify oder Apple, drück sie bitte, abonniere das Ganze. Dann bekommst du regelmäßig die Neuigkeiten, du verpasst nichts. Und ich wünsche dir dann bis zum nächsten Mal wieder mit Markus Nessler. Viel Erfolg für dein Unternehmen und dir maximale Wirksamkeit in deinem Unternehmen. Mach's gut, danke. Ciao.